Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 1. April 2026. Aber keine Angst, heute gibt's garantiert in dieser Sendung keine Aprilscherze. Wir machen nicht mit bei diesem konfektionierten journalistischen Sauglattismus auf Abruf. Humor ist wichtig, ist eine Grundmelodie von Weltwoche Daily, Ausdruck einer zuversichtlichen, ja sagen wir ruhig, österlichen Lebenseinstellung. Ostern, das Fest der Auferstehung, Triumph des Lebens über den Tod. Gottes Sohn wird ans Kreuz genagelt. Gott in Gestalt eines Menschen, hingerichtet auf die schändlichste Art, begibt sich aller Macht der Allmächtige, um nahe bei den Menschen zu sein, stellvertretend für das Leid, gerichtet quasi für die Sündhaftigkeit einer gottlosen Welt, die sich dem Mammon und dem Diesseits ausgeliefert hat. Und das alles wird überwunden. Das ist diese wunderbare Geschichte der Erlösung, die dann eben auf die Erkenntnis hinausläuft, dass die Menschen eben geliebt und getragen sind und dass der Tod seinen Schrecken verliert. Das steckt alles in dieser Geschichte drin. Und ob Sie daran glauben oder nicht, es bleibt ein intellektuelles Faszinosum erster Güte. Und das, was mich da am meisten bewegt, ist einfach die Vorstellung eines allmächtigen Gottes, Schöpfers des Universums, der im Moment eigentlich einer schreienden Ungerechtigkeit, dass da sein Sohn, der Wundertaten vollbracht hat und den Menschen eigentlich Gutes tun will, dass der auf fürchterlichste Art und Weise gefoltert, gemartert und umgebracht wird am Kreuz. Und anstatt jetzt seine Allmacht einzusetzen, um die Missetäter vom Antlitz der Erde zu tilgen, macht eben dieser christliche Gott das Gegenteil. Doch hochinteressant. Das Gegenteil eigentlich der ganzen abendländischen Kinogeschichte, die gipfelt sozusagen im Italo-Western, im Django-Moment. Die Ostergeschichte ist das Gegenteil von Django. Django, gespielt von Franco Nero, diese Italo-Western von Sergio Corbucci, Sie erinnern sich, dieser Schweiger, der immer so einen Sarg hinter sich hergezogen hat. In diesem Sarg lagerte ein Maschinengewehr und das Maschinengewehr hat er gezückt sozusagen als Rache und Vergeltungswaffe, wenn die Bösewichte ihr Unwesen getrieben haben. Und das ist ja gewissermaßen der menschliche Instinkt, die Regung, dass wenn so etwas Unrechtes passiert, wie diese Kreuzigung von Jesus, dann möchte man ja, dass dieser Jesus als Superheld seine Machtregister zieht. Aber er macht eben genau das Gegenteil. Und das ist unglaublich interessant. Und in der neuen Weltwoche wage ich dazu eine kühne theologische Exploration, nämlich ein fiktives Gespräch mit dem Geist des großen Theologen Karl Barth. Ich habe ihn angerufen hier in diesem Büro, um ihn zu fragen, was ist das Osterwunder, was bedeutet das für uns und vor allem, wie können wir die Erkenntnisse von Ostern auf den Nahostkrieg anwenden? Das ist ja das ganz große Rätsel, mit dem wir uns herumzuschlagen haben. Ich bin sicher, dass ich bei diesem Gewaltsvorhaben gescheitert bin, aber urteilen Sie selbst am Donnerstag in einer Weltwoche, die es übrigens in sich hat, vor allem die Titelgeschichte, ich will noch nichts verraten, da haben also die Kollegen wieder einmal ein richtiges Bugge gezündet. Was sind die Themen, was sind die Erkenntnisse, die uns heute Morgen beschäftigen müssen? Erstens, keine Macht den Besserwisser. Der Irankrieg ist auch ein Krieg der Besserwisser und das sage ich als Besserwisser. Ich bin ja auch einer, aber man muss sich manchmal einfach den Spiegel vorhalten und etwas zurückbuchstabieren. In diesem Krieg ist einfach noch nicht klar, in welche Richtung das es wirklich geht. Und ich staune über diese Allesdurchschauer. Es gibt die einen, die sagen, das ist die fürchterlichste Blamage, das größte Debakel für Trump und Netanyahu, das man sich überhaupt nur vorstellen kann, die schrecklichste Niederlage einer westlichen Allianz seit die Römer bei Cannae von den Legionen Hannibals zermalmt wurden. Aber andere erkennen gerade das Gegenteil, einen brillanten militärischen Coup, einen Durchbruch, die Enthauptungsschläge gegen ein terroristisch-theokratisches Mullah-Regime, was übrigens stimmt, das ist ja auch so eine interessante Facette, dass unsere Medien sich dermaßen auf Trump und Netanyahu eingeschossen haben, dass die Mullahs, die Islamisten, harmlos erscheinen dagegen. Also unsere Journalisten ziehen die Mullahs Trump und Netanyahu vor. Die beiden sind ihnen sympathischer als die Theokraten Teherans, die Fatwas aussprechen, die einfach zur heiligen Staatspflicht erklären, einen anderen Staat von der Landkarte erwischen zu wollen. Nicht, dass man sich beteiligt an einer konstruktiven Lösung, vielleicht regionaler Konflikte. Nein, nein, es geht darum, eine Stadt, einen Staat auszulöschen, von der Landkarte zu wischen. Wir Schweizer haben ja mal ein ähnliches, klitzekleines Ideechen davon bekommen, wie sich so etwas anfühlt, als der damalige EU-Chefkommissar Jean-Claude Juncker in einem Interview gesagt hat, die Schweiz sei ein geopolitisches Unding. Also etwas, was es eigentlich gar nicht geben sollte. Ich muss Ihnen sagen, manchmal, wenn ich gewissen EU-Exponenten zuhöre, bekomme ich auch so eine Art Israel-Feeling. Ich will es nicht ins Lächerliche ziehen, das ist viel schlimmer, was dort abgeht. Aber so in der embryonalen Vorstufe gewissermaßen, dass eben da tatsächlich in der EU ein paar Leute herumlaufen, denen ist diese unabhängige Schweiz, dieses gallische Dorf mit dem Zaubertrank der direkten Demokratie, ein fürchterliches Dorn im Auge, ein Stachel im Fleisch, und sie möchten das am liebsten weghaben. Und darum will man uns eben auch institutionell eintopfen in diese EU. Und dagegen müssen wir uns wehren. Also ein redliches Fazit nach diesen ersten Wochen kann nur lauten, wir wissen um die Verwundbarkeit beider Seiten, doch das Ausmaß der Erschütterungen entzieht sich noch der Berechnung. Das ist hier der entscheidende Punkt. Und dann eben diese Stimmungslage, die darauf abgezirkelt ist, dass Trump und Netanyahu viel schlimmer sind, halte das für völlig verrückt. USA und Israel sind, bei allem, was sie sagen, sind Demokratien. Die Theokratie in Teheran ist das Gegenteil, das ist ein despotisches Regime. Und wenn sie es nicht glauben wollen, dann lesen Sie zum Beispiel dieses Buch, Mehdi Bazargan und Jesus ist sein Prophet, der Koran und die Christen, mit einer Einleitung von Navid Kermani. Das ist ein tolles Buch. Und Mehdi Bazargan, dieser Name sagt Ihnen nichts, aber er ist der erste Premierminister gewesen unter Khomeini, hat sich dann allerdings mit dem Revolutionsführer verkracht. Nach 6 Monaten ist abgetreten und wurde dann zu einem der vehementesten Vertreter der Opposition. Und in diesem Buch ist auch das letzte Interview mit Bazargan abgedruckt und dort äußert er eine massive Kritik und einen Aufruf. Und er sagt, es ist eine Tragödie, was im Iran passiert mit diesem Mullah-Regime. Das ist die theokratische Finsternis, das ist das Mittelalter und auch eine Verneinung nahöstlicher muslimischer Traditionen. Das ist gotteslästerlich, was die machen. Mehdi Bazargan. Und das ist jemand, der in den Gefängnissen des Schahs geschmort hat. Das geht dann zurück auf die Geschichte der Entfernung, der Absetzung des iranischen Premierministers Mossadegh. Das fällt dann ins Sündenregister der Amerikaner in dieser Region, dass man diesen Mann abgeschossen hat. Der damalige Schah ist in die USA gereist. Und von dort aus hat dann diese Absetzung stattgefunden. Und was war das Kapitalverbrechen von Mossadegh in den Augen der USA? Er hat die Ölindustrie verstaatlichen wollen, damit nicht einfach die Amerikaner das abziehen können, die Briten und andere. Wir wollen unser Öl für uns selbst. Und da wurde er abgeschossen. Also man muss sich ja nicht fragen als Amerikaner, warum die Mullahs dort sind in diesem Land. Die haben da einen Beitrag geleistet. Aber ungeachtet all dessen entschuldigt oder rechtfertigt dies nicht dieses Terrorregime, das diese Mullahs da aufführen. Diesen Absolutismus, der nicht koexistenzfähig ist. Wenn sie einem anderen Land das Existenzrecht absprechen, sind sie nicht koexistenzfähig. Und das wird mir einfach ausgeblendet in diesen ganzen Diskussionen über den Nahostkrieg. Und ich finde sowieso, es ist unseriös, vor allem aus Europa, aus Deutschland, aus der Schweiz, da die ganz große Lippe zu riskieren. Wir haben nicht die geringste Vorstellung, was es heißt, in Israel zu leben, im Iran zu leben, im Nahen Osten zu leben. Aber wir bilden uns ein, wir wüssten ganz genau Bescheid. Das ist auch diese Hybris, dieses Syndrom des Alles-Durchschauens, dieser Moralismus, der sich da aufwallt, den wir gesehen haben beim Klima, bei Corona, immer wieder. Jetzt tobt er gegen Israel und gegen die Vereinigten Staaten von Amerika. Und ich frage mich in diesem Zusammenhang, das wäre dann das dritte Thema, ist es eigentlich strategisch klug, wenn sich jetzt die AfD dermaßen pointiert gegen Israel stellt und gegen Amerika? Natürlich kann man das kritisieren, aber ich frage einfach, ist das schlau? Eine deutsche Rechtspartei, die sich jetzt da zur Speerspitze macht, der Israel-Kritiker in Deutschland und damit natürlich sich dem Verdacht aussetzt, eben die Bärte in Teheran als das geringere Übel zu betrachten. Also in der Endkonsequenz unterstützt man dann diese Kräfte. Und ich halte das zumindest für eine diskutable Position. Und ich frage mich, aber das müssen die Deutschen selber entscheiden, das müssen sie selber spüren, ob sie das für vernünftig halten und vor allem auch innerhalb der AfD, die ja sehr gespalten ist in dieser Frage. Wir haben einerseits prominente Exponenten, die hier ganz stark in diese Richtung gehen, jetzt natürlich auch noch auf einer Empörungswelle reiten, denn die ist entstanden aufgrund des Entscheids von Israel, die Todesstrafe einzuführen. Das Parlament hat das entschieden gegen Terroristen, aber diese Todesstrafe, so lesen wir, richte sich dann vor allem am Ende ausschließlich gegen Palästinenser. Das wirft natürlich Fragen auf. Und eben die Entrüstung ist groß, die Meinungen sind gemacht und damit tut sich natürlich die Regierung in Jerusalem keinen Gefallen im PR-Krieg. Aber auch hier einfach vorsichtig mit diesen Richtersprüchen, mit dieser Anmaßung, alles beurteilen und verurteilen zu können. Israel steht im Krieg. Im Oktober 23 hat es ein fürchterliches Massaker gegeben. Und das wird da immer etwas ausgeblendet von diesen Experten und Empörungssachverständigen. Und auch die Dimension Iran. Wie viele Todesurteile werden eigentlich im Iran vollstreckt? Hören wir da auch so einen Aufschrei? Exponiert sich die AfD da auch? Und ich sage einfach aus schweizerischer Sicht, ich plädiere ja für ein neutrales Deutschland, das ist ja fast schon übergriffig, wenn man das sagt. Weniger kommentieren ist mehr. Und gerade wenn da draußen die Wogen toben, und das sind fremde Konflikte, das ist schwierig, sich da eine Meinung und ein Urteil zu bilden. Zurückhaltung. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Die Kunst der Diplomatie besteht eben auch darin, im richtigen Moment nichts zu sagen. Dann erreicht uns die Kunde aus Kiew, wonach Herr Selenskyj, der Präsident, von einem russischen Donbass-Ultimatum spricht. 2 Monate verbleiben der Ukraine, demnach zur Räumung widrigenfalls Moskau sich nehme, was es begehrt. Zu schlechteren Friedensbedingungen, haben die Russen gesagt. Auch schwierig zu überblicken. Jetzt mit diesen Drohnenangriffen auf Ölhäfen liegt Russland am Boden. Hat sich da eben auch Putin übernommen? Das hätte ja dann zumindest die läuternde Kraft, dass diese Raubtierstaaten in Zukunft eben auch zurückschrecken, anzugreifen. Wir beobachten, dass im Krieg eben die Verteidiger auch bevorteilt werden. Oder ist es eben Stärke, Doppelgesichtig. Schwierig zu sagen. Es finden jetzt dann auch Gespräche zwischen Selenskyj und den westlichen Verbündeten statt. Was sind Themen, die uns weiter bewegen, insbesondere in Deutschland? Die Rückkehr zum Mond. Die USA planen da wieder einen Vorstoß in den Weltraum. Einfach beeindruckend, dass die Amerikaner hier eben technologisch vorwärts machen, auch in puncto KI, künstliche Intelligenz. Da ist übrigens auch die Schweiz sehr stark. Viele dieser KI-Applikationen sind mit Bezug auf die Schweiz entstanden. Und wir haben auch eine SwissGPT. Das ist von Pascal Kaufmann. Er ist da einer der wichtigen Drahtzieher. SwissGPT, Datensicherheit, keine Standleitung, dass all diese Daten, die auch in der künstlichen Intelligenz verarbeitet werden, direkt in die USA fließen. Das sind wichtige Themen. Aber wir beobachten leider da bei uns in Europa so eine Schmollwinkelallüre, dass man sich eben allzu leicht lustig macht. Und diese Vermonsterung von Trump jetzt auch im Irankrieg, die bestätigt natürlich wieder diese falsche Überheblichkeit. Abgesehen davon, dass eben die Vermonsterung von Trump dann fast schon wieder auf eine Heiligsprechung der Mullahs hinausläuft, was einfach zeigt, wie sehr da die Maßstäbe durcheinander wirbeln. Im Wüstensand verliert man den Kompass. Irans Präsident fordert Garantien bei Beendigung des Krieges. Offensichtlich finden da doch Gespräche statt. Vorsichtig. Abgehörtes Telefonat. Ungarns Außenminister versprach Lavrov offenbar Gefälligkeit. Das ist eine Fake News-Offensive jetzt aus Polen. Meines Erachtens, die Polen sind ja da sehr anders gelagert und etwas wespenartig allergisch gegen die Ungarn eingestellt, weil die Ungarn eben eine Ausgleichspolitik, eine Verständigungspolitik mit Russland betreiben, während Polen, vergessen wir nicht, die ehemalige Großmacht Polen, die 1617 einmal den Zar bestimmen konnte in Moskau, da sind vielleicht noch ein paar alte Rechnungen offen, zusammen mit Litauen. Das Baltikum hat natürlich auch noch ja, alte geopolitische Wunden mit Russland zu begleichen, die weit, weit hinter die Sowjetunion zurückreichen. Die Ungarn übrigens auch, aber die Ungarn sind eben pragmatischer. Sie sagen, es ist besser, Kriege klein zu machen als gross. Es ist besser, Frieden zu schließen als Kriege zu verlängern. Es ist besser, die freie Rede zu haben als Zensur. Und dafür werden sie natürlich abgestraft. Und jetzt kommt eben dieses Portal und skandalisiert Telefongespräche zwischen dem ungarischen Außenminister und dem russischen. Was ja verrückt ist, denn diese Außenminister müssen ja miteinander reden. Es gibt Energiebeziehungen, es gibt auch diplomatische Beziehungen. Wenn man natürlich zum Industriestandard und zum moralischen 11. Gebot erhebt, spreche nicht mit Russland, Diplomatie verboten, ja, dann empfindet man das als Skandal. Aber es ist eben unglaublich, wie die Medien das wieder eins zu eins nachbeten, ohne jede kritische Distanz. Der Skandal liegt natürlich auch darin, dass die Telefone von Außenminister Szijjártó und Lavrov dermaßen abgehört werden. Wobei man da auch dem ungarischen Außenminister sagen muss, Lappi macht Augen auf. Ich meine, die Amerikaner haben das Telefon von Angela Merkel abgehört. Also da ist ja logisch, dass man die Telefone abhört, wenn sie da mit Russland sprechen. Die amerikanischen Geheimdienste wissen doch über alles Bescheid. Die wissen vermutlich schon Bescheid, bevor ich diese Sendung aufzeichne, was dann am Morgen über den Sender geht. Also wenn es da in der Leitung knackt, dann haben wir ein Geheimdienstproblem. Da sind offensichtlich die Knisteragenten aus der anderen westlichen Hemisphäre hier dabei. Ich habe noch ein paar weitere Themen mir rausgeschnitten, nehme aber nur die wichtigsten mit. Vielleicht noch dies, 32. Kriegstag, Washington warf 2000 Pfund Bunkerbuster-Bomben auf ein Munitionsdepot in Isfahan. Natürlich gewaltige Zerstörungen. Trump droht, die Energieinfrastruktur des Landes zu pulverisieren. Das Militär sei dezimiert, das Regime dem Ende nahe. Ob das Wunschdenken ist oder Realität, können wir von hier aus nicht beurteilen. Europas Energiealbtraum, Straße von Hormuz, Notfallsitzungen in der EU. Frau von der Leyen stellt fest, der Krieg im Iran schadet den europäischen Wirtschaftsinteressen. Dann gibt es Algorithmen im KI-Krieg, das Programm Project Maven. Das sind nur angeschnitten Nachrichten aus der unmittelbaren Aktualität. In Kanada übernimmt der Ehemann der bekannten Aktivistin Naomi Klein die linke Opposition. Selber jüdischen Glaubens, scharfer Israel-Kritiker, spricht von einem Genozid in Gaza. Und als Programm offeriert er höhere Vermögensteuern, Mietpreisbremsen landesweit und einen Green New Deal. Dies noch ganz kurz die Nachrichtenübersicht etwas weiter entlegen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily International. Ihnen allen einen schönen Tag und wir freuen uns auf Ostern. Macht euch keine Sorgen, bald ist Ostern. Auferstehung, Triumph des Lebens und Übung abbrechen. Du musst dich da nicht moralisch abstrampeln und versuchen, dich da im Lichte des Allmächtigen selber moralisch zu rechtfertigen. Du bist schon angenommen. Der Allmächtige ist am Kreuz für alle gestorben, aber eben wieder auferstanden. Die Menschheit ist nicht verworfen. Und auch die Übeltät, die ganz Bösen, die sind eben in diese göttliche Begnadigung eingeschlossen. Also wer sich einbildet, ich bin also kein Schurke, ich bin keiner dieser Ultrarechten in Israel und auch kein Mullah. Ja, dann macht man das eben auch nur, um sich moralisch aufzuwerten. Dabei sitzen wir alle im gleichen Sumpf, im gleichen Boot des Verderbens. Und das Einzige, was uns retten kann, das ist die österliche Botschaft, ist eben die Gnade Gottes. Wir können uns nicht selber begnadigen, meine Damen und Herren. Aber der Mensch, er dürstet eben nach Rechtfertigung. Ihnen allen einen schönen Tag, bis bald und ich freue mich aufs Wiedersehen.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen. Wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut. Wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Lesern. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.